Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Praktisch in allen Ländern, die einmal zum antiken Römischen Reich gehörten, sind Bauwerke der Römer erhalten geblieben. Nicht nur das berühmte Kolosseum in Rom oder in Trier die Porta Nigra, sondern auch außerhalb der Städte, auf dem Land, das System der gigantischen Wasserleitungen, für die teilweise monumentale Brücken gebaut wurden. Ja, und es gibt auch immer noch römische Grenzsteine seit ungefähr 2000 Jahren. Dass die Römer nicht nur die Städte, sondern auch die Landschaft geprägt haben, hat, so glauben Althistoriker und Archäologen, einen tieferen Sinn. Die antiken Römer wollten den Herrschaftsanspruch ihres Reiches noch im entlegensten Winkel dokumentieren. Ein Beitrag von Matthias Hennies.
Die Legionäre sollten marschieren, und das konnten sie am schnellsten auf soliden Landstraßen. Nur so war das römische Imperium in der Lage, effektiv zu reagieren, wenn sich in Nordafrika oder am Niederrhein plötzlich ein Krisenherd entwickelte. Mit der militärischen Funktion erklärten Altertumsforscher seit langem das aufwendige Netz römischer Fernstraßen, das im 2. Jahrhundert nach Christus rund 100.000 Kilometer umfasste. Doch inzwischen sind sich die Forscher einig, dass das Imperium auch für einen ungehinderten Warenverkehr baute. Viele Güter reisten auf den Flüssen, aber ohne Straßentransport hätte der Provinzgouverneur in Köln auf Austern aus dem Atlantik oder andalusische Fischsoße ziemlich lange warten müssen. Dank der ausgezeichneten logistischen Infrastruktur konnte sich die römische Oberschicht Konsumgewohnheiten erlauben, die ziemlich aktuell anmuten, berichtet die Althistorikerin Marietta Horster von der Universität Mainz.
Interessanterweise ist der Wein aus Italien irgendwann verdrängt worden von den Franzosen. Und noch in der römischen Kaiserzeit hat man dann den spanischen Wein als Präferenz entdeckt. Das gilt auch für die Herkunft des Olivenöls und Ähnliches.
Fuhrunternehmer, Wanderhandwerker oder Verwaltungsbeamte wollten schnell ans Ziel. Also sorgten die römischen Vermesser dafür, dass sich die Straßen möglichst schnurgerade durch die Landschaft zogen. Das beschleunigte die Reise und zugleich demonstrierte der massive Eingriff in den Naturraum die Macht des Imperiums. Straßen waren immer auch ein Mittel römischer Propaganda. Dafür sorgten auch die Meilensteine, auf denen die Entfernungen angegeben und der Kaiser genannt wurde, der die Trasse als letzter renoviert hatte. Die Mainzer Professorin hebt hervor,
dass die ländliche Bevölkerung, wenn sie überhaupt mit den römischen Strukturen in Kontakt kam, dann wahrscheinlich mit solchen Meilensteinen, auf denen der Name eines Kaisers stand. Und dadurch werden die Straßen auch schon zu einem Sinnbild von fremder Macht. Also plötzlich wird diese Welt, in der man sich bewegt, römisch.
Der Romanisierung fremder Stämme dienten auch aufwendig gestaltete Heiligtümer, die gezielt in der Landschaft platziert waren. So ließ die römische Verwaltung nach der Eroberung Galliens auf dem Land zahlreiche Tempel neu errichten oder, wenn sich örtliche Honoratioren dafür einsetzten, gallische Sakralbauten renovieren.
Die Leute, die Geld haben, also in der Regel auch der alte keltische Adel, der dann römisch wird, hat investiert und gesagt, der Ort ist uns so wichtig, und mit römischer Erlaubnis werden wir den jetzt römisch verändern. Und daraus kommt dann sowas, was wir gallorömisch nennen. Also beide Seiten sind in irgendeiner Weise vertreten. Aber natürlich der Steinbau und die Inschriftenkultur und auch die Bildkultur, die wird natürlich römisch.
Man könnte von einer Selbstromanisierung sprechen, meint Wolfgang Spickermann, Professor für Alte Geschichte in Graz. So bereitwillig wurde vielerorts die Kultur des mächtigen und wohlhabenden Imperiums übernommen. Spickermann hat vor allem in Germanien und Gallien die Funktion der ländlichen Tempel untersucht. Viele sind ausgegraben worden. Manche wurden restauriert. Ein eindrucksvolles Heiligtum thront etwa auf dem Martberg an der Mosel, hoch über dem Städtchen Karden. Es sieht nicht aus wie der typische römische Stadttempel auf einem Podium mit Stufen und einer Säulenreihe an der Front, sondern ist rundum von Säulen umgeben. Deshalb haben diese Heiligtümer den Namen Umgangstempel erhalten. Vermutlich geht die Bauform auch auf einheimische Traditionen zurück. Es ist eine gallorömische Mischform, genau wie die Götter, die dort verehrt wurden.
Das Spannende ist, dass diese Gruppengottheiten, die die keltischen Stämme beschützen, die haben oft Namen des Mars und dann einen keltischen Namen dabei. Und diese werden dann oft mit dem Kaiserkult verbunden. Das heißt also, der Gott soll auch den Kaiser beschützen. Und manchmal steht da auch Pro Salute Imperatoris, also zum Heil des regierenden Kaisers. Und da wird beides verbunden.
Entscheidend war, dass die Bauten monumental wirkten. Aus Stein errichtet, mit weiß gekalkten Außenwänden und grellen Farben im Innenraum. Und sie mussten an Schnittstellen der Landschaft stehen, an Straßenkreuzungen, auf Bergkuppen, an alten Gebietsgrenzen. Menschen verschiedener Stämme sollten dort in Kontakt treten. Das Heiligtum sollte sie quasi unter der mächtigen Hand des Kaisers vereinen. Dafür sorgte auch das Leben in den Siedlungen, die zu den Kontaktheiligtümern gehörten.
Auf dem Land zu leben, heißt ja, relativ abgeschnittenes Leben zu führen. Und wenn man dann solche Orte hat, dann kommt man da an Markttagen und an diesen Götterfesten zusammen. Und dann haben wir, was man heute so als Kirchweih bezeichnet, plus Markt, wo es dann auch möglich ist, steuerfrei Waren weiterzugeben, Festspiele, manchmal auch sportliche Ereignisse, im Theater findet was statt. Also das ist eben ein Höhepunkt im Jahr.
Antike Architekten nutzten die Eigenheiten des Naturraums, um Tempel und Monumente weithin sichtbar zu inszenieren. Und umgekehrt gestalteten sie Landschaften so um, dass sich die Kaiser und die Superreichen in ihren Villen am Zusammenspiel von Architektur und Natur ergötzen konnten. Die Parks Kaiser Hadrians in Tivoli oder die terrassierten Seen Neros sind Zeugnisse dafür. Aus diesem Umgang mit der Natur spricht nicht nur ästhetische Sensibilität, sondern auch ein Herrschaftsanspruch, unterstreicht Marietta Horster.
Dass man ein riesiges Sumpfgelände trockenlegen kann, das zeigt eben, dass man Herr über diesen Raum ist und nicht nur über diesen Raum, sondern auch stärker als die Natur. Dass man künstliche Häfen anlegen kann, Molen anlegt, um überhaupt sichere Hafenstrukturen zu schaffen. Dass man Berge durchstechen kann und so weiter.
Dieser Anspruch, so die Mainzer Professorin, findet sich auch in Literatur und Kunst aus römischer Zeit. Der Autor Vitruv etwa ordnete in seinen berühmten Handbüchern über die Architektur die Natur den Bedürfnissen der Menschen unter. Und Plinius der Ältere nahm griechische Anfänge auf und klassifizierte Tiere, Pflanzen, Steine in einer Enzyklopädie. Die römische Wandmalerei wiederum, wie sie etwa in den Ruinen von Pompeji erhalten geblieben ist, bediente sich an Versatzstücken aus der Natur und kombinierte sie neu zu künstlichen Landschaften, poetischen, verschwimmenden Gegenwelten, weit entfernt vom Effizienzdenken des römischen Straßenbaus.
Das sind wirklich andere Welten, die da dargestellt werden. Hier mal ein See und in diesen See wird ein Felsen gesetzt und das besonders hübsche junge Mädchen steht halt davor, während der Mann am Felsen dahinter lehnt. Und das sind Spielereien, die aber Welten eröffnen.
Wie die Römer die Landschaft bis heute prägten, ein Beitrag von Matthias Hennies.